heute mit euch zusammen betrachten. Und ich möchte, bevor ich so zu verschiedenen Dingen was sage, so ein Gedankenexperiment mit euch machen oder möchte euch bitten, euch vorzustellen in bestimmten Situationen. Viele von uns haben jetzt, neben dem, dass wir natürlich in unseren Herzen in Karlsruhe waren, vielleicht auch an die Menschen in diesem kleinen U-Boot gedacht, die bei der Titanic unten waren. Und das erste Gedankenexperiment ist, stellt euch vor, ihr seid auf der Titanic vor vielen, vielen Jahren. Und die Titanic hat gerade den Eisberg gerammt und du weißt es, aber die meisten Leute auf dem Schiff wissen es nicht. Erzählst du den Leuten, die auf dem Schiff sind, von dem bevorstehenden Unglück und den vorhandenen Rettungsbooten? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Du kannst dir selber da jetzt eine Antwort drauf geben. Andere Situation. Dein Freund oder deine Freundin erzählt dir von der bevorstehenden Klimakatastrophe und fordert dich auf, bei irgendeiner aufsehenerregenden Aktion mitzumachen. Bist du dabei? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Oder stell dir vor, deine Gemeindeleitung lädt dich zu einer Gebetswoche ein. Ziel dieser Gebetswoche ist es, für dringliche Anliegen in der Gemeinde, aber auch für die Errettung unserer Stadt zu beten. Bist du dabei? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Vierte Situation. Du hast einen Nachbarn, eine Nachbarin, Arbeitskollegen. Bei jeder Begegnung hast du die Möglichkeit, diesen Personen von deinem neuen Leben in Jesus zu erzählen. Tust du es? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und vielleicht merkst du jetzt schon, vielleicht hast du bei allen diesen Antworten gesagt, ja klar, mache ich das. Vielleicht hast du bei der einen oder anderen gesagt, nee, mache ich nicht. Mir geht es auch weniger darum, ob wir das tun oder ob wir es nicht tun, sondern mir geht es darum, dass wir versuchen, uns klar zu machen, warum wir manche Dinge tun und warum wir manche Dinge nicht tun. Und ich habe mir so überlegt, was für Gründe könnte es geben, in der jeweiligen Situation sich dazu zu entscheiden, das nicht zu tun. In jeder von diesen Situationen gibt's irgendein Ziel oder gibt's irgendeine Gefahr oder gibt's irgendwas, was uns dazu bewegen könnte, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln. Und ich glaube, ein Punkt, nicht zu handeln oder die jeweilige Handlung eben nicht zu tun, ist, ich glaube nicht daran, dass es so gefährlich ist. Oder ich glaube nicht, dass das Ziel wirklich erstrebenswert ist. Also das, was mich eigentlich dazu motivieren könnte, diese Handlung auszuführen, jemand irgendwas zu erzählen oder irgendwas zu tun, das, was mich dazu motivieren könnte, das überzeugt mich nicht wirklich. Ich glaube nicht wirklich, dass es dringend ist, dass es wichtig ist. Oder ich habe Angst vor den Konsequenzen. Vor der Reaktion der Leute oder dass, keine Ahnung, irgendwas Negatives für mich dabei rauskommt oder die Reaktion, die ich erwarte oder mit der ich rechne, die ich befürchte, die Angst davor ist größer als meine Motivation für das Ziel oder als meine Überzeugung von der drohenden Gefahr. Kann aber auch sein, dass mein Wunsch nach einem bequemen Leben größer ist als was auch immer. Oder es könnte sein, dass ich sage, Hauptsache ich bin gerettet in diesem Rettungsboot. Stell dir vor, alle wüssten von diesen Rettungsbooten, dann wird es vielleicht auch eng. Oder wie auch immer. Also ihr merkt schon, es gibt ganz, ganz verschiedene Gründe, das entweder zu tun oder das nicht zu tun. Und ich glaube, es ist wichtig für uns darüber klar zu werden, was ist eigentlich das, was uns abhält davon, Dinge zu tun, von denen wir eigentlich überzeugt sind. Wenn du in der anderen Frage Ja gesagt oder dich da drin wiedergefunden hast, dann müssen wir uns natürlich fragen, warum sind wir nicht von der Dringlichkeit überzeugt? Warum sehen wir den Bedarf an dem, was ich da eigentlich tun sollte, warum sehe ich den nicht? Ist vielleicht das Ziel oder diese Gefahr wirklich nicht real? Und ich möchte versuchen, so auf diesen verschiedenen Ebenen uns heute auch ein bisschen einen Versuch, eine Antwort zu geben oder uns zu helfen, persönlich zu einer Antwort zu kommen. Was ich nicht möchte, ist, irgendjemand heute Morgen ein schlechtes Gewissen zu machen. So, du hast vor, die nächste Woche nicht zu einem Gebetsabend zu kommen. Du böser Christ, du wirst in die Hölle kommen oder was weiß ich. Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Oder du evangelisierst nicht genug, du bist ein schlechter Christ oder so. Mein Wunsch ist nicht, dass jemand ein schlechtes Gewissen bekommt, sondern ich möchte, dass jeder von uns so lebt, wie es dem entspricht, was wir in unserem Herzen als wahr empfunden haben, was wir als wahr erkannt haben und was die Werte sind, denen wir nachfolgen möchten. Und das sind die Wahrheiten, die du für dich gefunden hast, vielleicht, Klammer auf, noch, Klammer zu, wie auch immer, andere als meine. Und vielleicht sind die Umstände andere oder so und du kommst vielleicht auch zu anderen Schlüssen wie ich. Aber was ich möchte ist, dass wir das, was wir glauben und das, was wir als wahr erkannt haben, dass wir das auch leben und dass wir nicht irgendwo stecken bleiben und sagen, ja, eigentlich sollten wir, aber wir tun nicht. Also ich hoffe, ihr versteht, um was es mir geht. So, ich möchte anfangen mit einem, der den Druck, den ich euch nicht machen möchte, ganz massiv gespürt hat. Und das war der Apostel Paulus. Ich lese euch vor aus 1. Korinther Kapitel 9, Vers 16 und 17. Da schreibt Paulus Folgendes. Denn wenn ich die gute Botschaft verkünde, ist das für mich kein Grund, stolz darauf zu sein. Ich muss es einfach tun. Und es würde mir schlecht ergehen, wenn ich es unterließe. In einer anderen Übersetzung heißt es, wehe mir, wenn ich es nicht tue. Wenn ich es aus freiem Entschluss täte, hätte ich eine Bezahlung verdient. Doch ich würde von Gott erwählt. Er hat mir diese Aufgabe anvertraut, sodass ich keine andere Wahl habe. Ich finde das eine krasse Aussage von Paulus, dass er sagt, ich kann gar nicht anders. Ich bin unter dem Zwang, es zu tun, wehe mir, wenn ich es nicht tue. Und ich denke, dass es bei Paulus vielleicht wirklich so war, dass Gott ihn berufen hat und dass er letztendlich keine andere Wahl hatte, als das zu tun. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Paulus ganz, ganz viel verstanden hat von dem, was er dann auch weitergegeben hat und das eben aus voller Überzeugung getan hat. Also selbst wenn Gott ihn nicht gezwungen hätte, hätte er es wahrscheinlich trotzdem getan. Aber was mir wichtig ist oder was mir viel, viel lieber ist, ist, dass wir es nicht aus Zwang tun oder weil dir jemand sagt, du musst dieses oder du musst jenes tun, sondern dass wir es tun, weil wir überzeugt sind von dem, was dahinter steckt. Von diesem Ziel, was wir uns als Gemeinde haben stecken lassen, nämlich mehr Menschen, mehr wie Jesus. Aber bevor ich zu dem Punkt komme, dass wir mehr wie Jesus werden können, ich weiß nicht, ob dir das schon mal klar geworden ist, wenn du dir Gedanken darüber machst, was gehört denn dazu, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden? Natürlich beginnt es bei uns. Es beginnt damit, dass wir mehr werden wie Jesus. Aber unser Wunsch ist ja, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Und zwar nicht nur in unserer Gemeinde, sondern dass Menschen zu Jesus finden und ihm ähnlicher werden. Und der erste Schritt, der steckt in diesem Satz eigentlich so unterschwellig mit drin oder so implizit mit drin, aber bevor diese Menschen werden können wie Jesus, da müssen sie erstmal gerettet werden. Und jetzt sagst du vielleicht, Moment, von was müssen die denn gerettet werden? Wir sind doch alle nicht auf der Titanic oder so. Von was müssen die Menschen hier in Laubheim gerettet werden? Bevor ich versuche, eine Antwort auf diese Frage zu geben, möchte ich euch fragen, zur Zeit, in der Paulus seine Briefe geschrieben hat, was denkt ihr, welche Menschengruppe war zu dieser Zeit nach den Christen am nächsten an der Wahrheit dran. Welche Menschengruppe war zur Zeit von Paulus nach den Christen am nächsten an der Wahrheit dran? Die Juden, habe ich auch gedacht. Also, denke ich, finde ich, die glauben an denselben Gott, die haben dieselben heiligen Schriften, die sind ganz, ganz ähnlich in dem, was sie glauben, von was sie überzeugt sind, wie die Christen. Gibt es einen kleinen Unterschied, eben, sie glauben nicht an Jesus. Und über diese Juden, da schreibt Paulus Folgendes, Römer Kapitel 9, Vers 2 und 3. Ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder und Schwestern denke, die Menschen aus meinem Volk, nämlich eben die Juden. Wenn es möglich wäre, würde ich es auf mich nehmen, selbst an ihrer Stelle verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Paulus sagt, es quält mich, dass diese Leute an ihrem Heil vorbeigehen. Und wenn es möglich wäre, dann würde ich den Platz mit ihnen tauschen. Ich wäre bereit, in die Hölle zu gehen, um sie zu retten. Und das finde ich richtig krass. Ich weiß nicht, wer von uns sowas sagen könnte. Wo man dann sagen könnte, naja gut, ich allein muss jetzt quasi leiden, dafür wird, keine Ahnung, ganz Deutschland gerettet. Das wäre doch mal ein Ziel. Aber ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns bereit wäre, sich auf so einen Deal einzulassen. Aber da spüren wir was davon, was Paulus getrieben hat oder wovon er überzeugt war. Nämlich, Paulus ging davon aus, dass die Juden, die, jetzt sage ich mal, zu 90%, vielleicht zu 95% oder was weiß ich was, dasselbe geglaubt haben wie er, der ja auch Jude war, dass die für immer von Gott getrennt, ja, er spricht sogar von verflucht wären. Warum ist es so? Warum ist Paulus davon ausgegangen, dass seine Landsleute, sage ich jetzt mal, sein Volk, von Gott getrennt wären? Wir haben vorher gehört, dass es nachher für diejenigen, die Bibelverse auswendig wissen, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, als Belohnung ein Eis gibt. Und da meinte Sigi noch, dann sagen alle Johannes 3, Vers 16. Also wer jetzt gut aufpasst, der kann sich jetzt eine Eiskugel verdienen. Ich lese Johannes 3, Vers 16 vor, aber ich lese noch zwei Verse mehr. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Das ist das, was Jesus selbst gesagt hat. Jesus sagt, es wird einen Unterschied geben. Und der Unterschied, der liegt nicht darin, ob wir genügend gute Taten haben, ob wir beschnitten sind, ob wir getauft sind, ob wir das richtige Gesangbuch haben oder, keine Ahnung, sonntags in Gottesdienst gehen oder den Zehnten geben oder sonst irgendwas. Der Unterschied, ob jemand gerettet ist oder nicht, der liegt darin, ob sie an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Und wer nicht an Jesus glaubt, sagt er, der ist schon schuldig gesprochen. Das heißt, Jesus selber war hier extrem intolerant. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der ist gerettet. Und wer nicht an mich glaubt, der ist verloren. Und nochmal, merke, es geht nicht um gute Taten oder auch nicht um das Fegefeuer, wo du eine Zeit lang büßen musst, sondern es geht um das ewige Leben in der Gegenwart Gottes oder getrennt von ihm. Und falls du dir jetzt vornimmst, dass du das demnächst deinem Nachbarn Brühwarm erzählst und sagst, du weißt was, es gibt eine Hölle, das mag im einen oder anderen Einzelfall vielleicht auch die richtige Strategie sein, aber wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass wir die Leute von der Realität der Hölle überzeugen müssen. Aber was ich glaube, ist, dass es uns gut tut, von der Realität der Hölle überzeugt zu sein. Ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir wissen, dass es einen Unterschied geben wird in der Ewigkeit zwischen Menschen, die an Jesus glauben und die nicht an Jesus glauben. Und das ist genau dieser Punkt, der uns vielleicht manchmal davon abhält, mit Menschen über das Evangelium zu reden, weil wir tief in unserem Innern nicht davon überzeugt sind, dass wirklich die Ewigkeit auf dem Spiel steht. Wie anders könnten wir es uns sonst erklären, dass wir so viele Entscheidungen treffen, die nicht zu dem passen, was wir vielleicht mit unseren Lippen so einfach bekennen. Aber das, was wir weiter sagen sollen, die Botschaft, die Gott uns aufgetragen hat, ist keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Habt ihr vielleicht schon oft gehört, aber ihr habt mir gedacht, hier passt es einfach mal, das auch auszusprechen. Es ist eine frohe Botschaft. Wir sollen den Menschen nicht drohen. Wir sollen ihnen die gute Nachricht sagen. So, was ist die gute Nachricht? Evangelium. Evangelisieren. Was auch immer du jetzt damit verbindest. Das Ganze kommt von dem griechischen Wort Evangelium, Euangelion. Und das hat zwei Wortbestandteile. Das eine ist Eu, das kennst du vielleicht. Es gibt Eutonie zum Beispiel oder Euthanasie oder Eurythmik oder irgend sowas. Und das Eu vorne dran, das steht nicht für Europäische Union, sondern das steht für gut. Also Eutonie, das ist ein guter Tonus, eine gute Anspannung. Euthanasie ist der schöne Tod. So, Eu heißt einfach gut. Und Angelion, Angelos ist der Bote, der Engel. So, das ist die Botschaft. So, das Evangelium heißt einfach gute Nachricht, gute Botschaft. Und ich habe mir überlegt, was wäre heute eine gute Nachricht? Stell dir vor, du dürftest dir irgendwas raussuchen und nachher, wenn wir rausgehen, dann bekommst du die Nachricht auf dein Handy oder im Radio wird gemeldet. Keine Ahnung. Der Krieg in der Ukraine ist vorbei. Ja, nochmal cool. Oder Lea Selina ist aufgewacht, vollkommen gesund, darf morgen entlassen werden. Oder für manche wäre das vielleicht eine gute Nachricht, wenn er sagt, man hat jetzt festgestellt, das Klima ist gerettet, irgendwie. Alles ist plötzlich gut. Oder die Lebenshaltungskosten sinken. Jetzt kommen manche Ökonomen und sagen, oh, das wäre ganz schlecht. Also wie auch immer, wenn das für dich eine gute Nachricht ist, dann nimm es einfach mal so. Oder du bekommst eine Lohnerhöhung, vielleicht können wir uns darauf einigen. Oder manche von euch haben vielleicht Häuser gebaut, findest einen Brief in deinem Briefkasten, da schreibt die Bank, wir haben plötzlich ganz, ganz viel Geld bei uns im Tresor gefunden und wir erlassen dir deinen Kredit. Wäre das eine gute Nachricht? Oh, bevor wir uns schlagen lassen, nehmen wir das doch. Und wisst ihr was, Gott macht uns ein ähnliches Angebot, das eigentlich noch viel besser. Ich habe manchmal den Eindruck, uns begeistert es nicht wirklich, weil wir die Tragweite eigentlich nicht abschätzen. Aber du hast eine Schuld, also wenn du bei der Bank Schulden hast, die kannst du bezahlen, wenn du genügend Geld hast, aber du kannst sie bezahlen. Aber wir haben eine Schuld bei Gott, die können wir nicht bezahlen. Es gibt auf der ganzen Welt nicht genügend Geld, es gibt auch nicht genügend gute Taten, es gibt nichts, was du tun könntest, um diese Schuld abzubauen bei Gott. Und Gott sagt dir, weißt du was? Ich erlasse dir deine Schuld. Und jetzt kommt noch was dazu, was deine Bank vermutlich nicht tun wird. Du bekommst noch was dazu. Gott sagt nämlich, du bekommst nicht nur deine Schulden erlassen, sondern du bekommst dazu noch ein Leben ohne Schmerzen, ohne Krankheit, ohne Probleme, ewig. Und dazu wirst du noch alle Geheimnisse irgendwann mal verstehen. Du kannst dich mit dem seltsamen Bruder Paulus unterhalten, bis du keine Lust mehr hast. Du kannst bei Mose nachfragen, wie das mit dem Meer war und ob er die Fische in der Wand gesehen hat oder keine Ahnung. Du kannst Noah fragen, wie das gerochen hat auf der Arche oder warum der Löwe die Mäuse nicht gefressen hat oder keine Ahnung. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, was diese Ewigkeit heißt. Und Gott verspricht dir so ein Leben. Keine Schmerzen, kein Verfall deines Körpers. Und das alles bietet uns Gott an. Und das ist die gute Nachricht. So, und von dieser guten Nachricht, da leitet sich einer der fünf Dienste ab, die Paulus uns in Epheser Kapitel 4, Vers 11 nennt. Ich lese es mal ganz kurz vor. In den modernen Übersetzungen werden diese Begriffe jeweils erklärt. Deswegen, wenn du so eine etwas modernere Übersetzung hast, kann es sein, dass der Begriff hier gar nicht vorkommt. Deswegen habe ich eine etwas klassischere Übersetzung genommen, damit die Begriffe selber dastehen. Wir sagen dann gleich kurz was dazu. Epheser 4, Vers 11 schreibt Paulus, er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten und wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Also, was macht ein Apostel? Ich brauche jetzt keinen Quiz hier machen, ich erzähle euch das ganz kurz. Ein Apostel, je nach Definition, der gründet Gemeinden, der hat einen übergemeindlichen Leitungsdienst, so irgendwas in der Art. Ein Prophet, der redet im Auftrag Gottes, der gibt Botschaften von Gott weiter, der sagt dem Menschen, was von Gott her Sache ist. Ein Hirte kümmert sich seelsorgerlich um die Menschen, die ihm anvertraut sind oder die ihm begegnen. Und ein Lehrer erklärt die Wahrheiten Gottes. So weit, so gut, so einfach. Was in aller Welt macht ein Evangelist? Gib dir mal selber eine Antwort. Was denkst du, was macht ein Evangelist? Ich glaube, so wie wir Evangelisten kennen, denken wir, wir bringen die Menschen zum Evangelisten und der Evangelist bekehrt sie. Oder? So, jetzt lesen wir den nächsten Vers. Ihr kennt ja meinen Grundsatz, die Bibel legt sich selber aus. Wir versuchen, die Dinge im Zusammenhang zu lesen. So, nach dem Vers 11 kommt der Vers. Gut, ihr seid noch da. Prima. Im Vers 12 schreibt Paulus, sie alle, nämlich diese fünf Dienste, der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und der Lehrer, sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet werden kann. Wer tut den Dienst? Die Christen, die Gemeinde. Wir alle, wir tun den Dienst. Diese fünf Dienste, die sind dazu da, um uns alle auszurüsten, damit wir den Dienst tun können. Das Reich Gottes, das hat auch Spezialisten. Ja, das ist richtig. Es gibt Leute, die sind von Gott berufen, Dinge zu tun, die andere nicht tun können und nicht tun sollen. Aber den eigentlichen Dienst in der Gemeinde, dieses den Verlorenen nachgehen, das zu beten mit den Leuten, für die Leute, das Evangelium weiterzugeben, die gute Botschaft weiterzugeben, das ist nicht was, was irgendwelche Spezialisten machen und wir sitzen irgendwie im Stadion und schauen zu. Jemand hat mal gesagt, die beste Definition von Fußball ist, da gibt's 22 Leute, die dringend eine Pause bräuchten und 50.000 Leute, die denen zugucken, die dringend Bewegung bräuchten. In der Zwischenzeit gibt es ja Millionen, die da zugucken von zu Hause aus und die dann eben auch noch alles besser wissen als die Leute, die am Spielfeld dran stehen. Das ist ja nun wieder ein anderes Problem. Aber so ist Gemeinde nicht gedacht. Das sind nicht wie in unserem Fall, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele wir heute sind, vielleicht so ganz grob 100 mit Kindern oben. Es sind nicht 100 Leute, die zugucken, wie die Profis den Job machen. Martin hat in der Auftaktpredigt zu unserer Serie diesen Satz gesagt, du bist Kirche. Wir sind Kirche. Wir sind berufen, den Dienst zu tun. Warte nicht darauf, dass irgendjemand evangelisiert. Vielleicht fragst du dich, wann gibt es mal wieder eine Evangelisation bei uns in der Gemeinde, dass Menschen zum Glauben kommen können. Vielleicht gehst du sogar so weit, dass ich meinen Nachbarn mitbringen kann oder meine Arbeitskollegin oder so. Du brauchst es nicht unbedingt. Wir haben jeden Sonntag Evangelisation. Wir haben jeden Tag Evangelisation. Nicht hier, sondern bei dir zu Hause oder an deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer. Wer von euch kennt Nick Vujicic? Ich denke, manche von uns kennen den. Das ist ein Mann, der hat keine Arme und ein bisschen Arme hat er, aber fast nichts und eigentlich auch keine Füße. Und jetzt sagst du, was für ein schreckliches Leben. Ich empfehle dir, schau mal Videos von ihm an. Der Mann surft besser als ich, definitiv, weil ich kann es gar nicht. Der schwimmt, der spielt Fußball. Ich weiß nicht, was der alles macht. Der hat schon mit dem Fallschirm schon abgesprungen oder so. Und wenn dich interessiert, wie funktioniert das ohne Arme und Beine, schau dir es an. Dieser Nik Vujicic wurde als Kind ohne Gliedmaßen geboren und wollte sich, ich weiß nicht, wie alt er war, aber als Jugendlicher wollte er sich in der Badewanne ertränken. Aber wisst ihr was? Gott hatte einen Plan mit seinem Leben und er ist heute einer der gefragtesten Motivationssprecher auf der ganzen Welt. Und der hat folgenden Satz gesagt, vielleicht kennst du den. Wenn kein Wunder passiert, dann sei du selbst ein Wunder für andere. Und das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Sei ein Wunder. Sei du das Wunder. Jetzt habe ich so für mich gedacht, ich höre jetzt schon gewisse Einwände, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich an einen Mann erinnert, wenn ihr den Namen hört, dann diejenigen vielleicht, die sich in der Bibel gut auskennen, die wissen dann auch schon, was die Einwände waren, aber es geht um Mose und wie Mose berufen worden ist und was wir von Mose wissen. Mose war ein starker Führer, er hat sein Volk geführt, er hat sich mit, keine Ahnung, 2 Millionen Leuten rumgeschlagen, er hat von Gott Dinge gehört, er hat mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet. Vielleicht kennt ihr diesen Film mit Charlton Heston mit den 10 Geboten und boah, Mose und stark und so. Aber wisst ihr, was Mose zu Gott gesagt hat, als der ihn berufen hat? So, oh Gott, da bist du falsch bei mir, ich kann überhaupt nicht reden, oh, ich kann das nicht. Und er hatte, ich weiß nicht, wie viele Ausreden. Und für manches ist Gott auch auf ihn eingegangen. Er hat ihm Aaron gegeben, der für ihn reden sollte, obwohl ich persönlich nicht glaube, dass Mose nicht wirklich reden konnte. Aber wie auch immer. Aber Mose hat seine Berufung akzeptiert. Und er hat seinen Dienst getan. Und jetzt sagst du vielleicht, ich kann dieses nicht oder ich kann jenes nicht, aber weißt du, was du kannst? Du kannst ganz, ganz, ganz viele Dinge tun. Ich zähle mal ein paar Dinge auf, vielleicht kannst du nicht bei jedem okay und ja sagen, aber du kannst beten, du kannst einladen, du kannst lächeln. Kann man mit Lächeln evangelisieren? Ich denke schon. Du kannst backen, du kannst helfen, du kannst zuhören. Du kannst so viele Dinge tun. Wir denken bei Evangelisation vielleicht immer an diese Veranstaltung, wo vorne Billy Graham steht, das Maschinengewehr Gottes, und dann braucht man die Leute eigentlich bloß noch hinbringen und dann kommt die Salve von vorne und dann fallen die Leute alle um und bekehren sich. Aber wisst ihr was, typischerweise geht es anders. Typischerweise gibt es Leute, die haben jemanden in ihrem Bekanntenkreis, der sie fasziniert, wo sie feststellen, was ist mit dem anders? Ich weiß nicht, ob ich es ja schon erzählt habe, aber ich habe einen Friseur, der kommt aus Mazedonien und der ist Moslem. Und ich bin jetzt nicht so der gesprächige Typ beim Friseur, aber irgendwann hat er mich gefragt, was ich beruflich mache, und dann habe ich gesagt, ich bin Pastor. Und seit dieser Zeit reden wir immer über den Glauben. Der hat so viele Fragen über das Christentum. Ja, wie ist es mit dem Propheten und kennt ihr die Geschichte und habt ihr das auch und glaubt ihr das auch? Ja, und bei uns ist das so und so. Dummerweise ist der Typ echt schnell beim Haare schneiden, deswegen gehe ich dahin. Das heißt, unsere Gespräche sind meistens kurz. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mehr Geld investieren soll und einfach öfter hingehen. Wollen wir noch sehen, wie sich das entwickelt. Aber verstehst du, das sind die Anknüpfungspunkte, wo die Leute zum ersten Mal irgendwas von Gott mitbekommen. Was wir möchten als Gemeindeleitung, deswegen haben wir uns dieses Thema rausgesucht jetzt für diese Wochen, ist, dass jeder von uns sich verantwortlich fühlt für seine Umgebung. Dass wir nicht sagen, na, da wird es schon irgendeinen Spezialisten geben und wenn sich diese Spezialgelegenheit dann mal bietet, dann werde ich vielleicht auch irgendwie meinen Teil dazu beitragen. Möchtest du, dass deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Familienangehörigen, wer auch immer, dass die Jesus sehen? Du brauchst jetzt nicht Ja sagen oder deine Hand heben, aber gib dir selbst diese Antwort. Und ich hoffe, dass jeder von uns bei dieser relativ unverfänglichen Frage Ja sagt. Und ich sage, ja, das wäre mir schon recht, wenn die Jesus sehen würden. Aber weißt du was? Du bist der einzige Jesus, den die meisten von denen jemals sehen werden. Wenn wir denen nicht von Jesus erzählen, wenn wir nicht der sichtbare Jesus sind für sie, dann werden sie typischerweise Jesus vielleicht nie sehen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Und wir können nicht die ganze Welt retten, versteht mich nicht falsch, aber ich bin sicher, dass der Heilige Geist in deinem Leben, er wird zu dir reden, er wird dir Menschen zeigen, für die du Verantwortung übernehmen darfst, die du als dein persönliches Projekt von Gott bekommst und wo Gott sagt, ich habe dich berufen, Botschafter zu sein für mich und ich möchte, dass du diesem Menschen was für Jesus erzählst. Und wie viel das ist und ob die das annehmen oder sowas, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber ich glaube, es beginnt damit, dass wir uns verantwortlich fühlen. Und wir könnten jetzt darüber nachdenken und wir haben uns auch überlegt, was ist eigentlich das Ziel von dieser Serie und von dieser ganzen Phase, die wir jetzt haben, in der wir drinstecken, was soll am Ende dabei rauskommen? Und uns war wichtig, dass nicht am Ende dabei rauskommt, dass wir jetzt ein Evangelisationsteam gründen oder sowas, sondern dass wir uns verantwortlich fühlen, dass wir sagen, ich bin Evangelist, ich bin Botschafter, ich bin verantwortlich für die Menschen in meiner Umgebung oder ich fühle mich verantwortlich, ich mache mich verantwortlich, ich lasse mich von Gott in die Verantwortung nehmen. Und dann wird hoffentlich auch das passieren, was wir uns wünschen, nämlich mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und das passiert durch dich und durch mich. Und wenn wir das im Laufe dieser Wochen erreichen, dass wir ein besseres Bewusstsein davon haben, was um uns herum vorgeht und wie die Verantwortlichkeiten in unserem Leben eigentlich aussehen, dann glaube ich, dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen und dann wird unsere Gemeinde nicht mehr dieselbe sein. Amen. Dankeschön. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du uns zu dir gerufen hast, Herr. Und du hast uns nicht nur gerufen, damit wir gerettet sind, sondern du hast uns auch gerufen, damit wir mithelfen, andere zu retten. Du hast uns dazu berufen, mitzuhelfen, damit andere Menschen ihre Schuld eintauschen gegen ewiges Leben. Du hast uns dazu berufen, mitzuhelfen, damit Menschen neues Leben finden in dir. Und ich danke dir, Herr, dass die Botschaft, die wir haben, nichts ist, wofür wir uns schämen müssten. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns viel Weisheit schenkst, unsere Motivation selber zu überprüfen, rauszufinden, warum wir Dinge tun, warum wir Dinge nicht tun. Und dass du uns auf der anderen Seite aber auch den Mut schenkst und die Kühnheit, auch mal über unseren Schatten zu springen, über die Mauer zu springen, unsere Grenzen zu überschreiten und Dinge zu tun, wo wir uns vielleicht nicht mehr ganz so wohl fühlen. Aber wo du bei uns bist, Herr, und wo wir erleben, dass du uns gebrauchst, um dein Reich zu bauen. Ich möchte dich für mich bitten, Herr, dass du mich aufmerksamer machst, Situationen zu erkennen, wo ich was von dir sagen kann, wo ich aktiv werden kann. Aber ich wünsche mir auch, Herr, dass jeder von uns einfach ein aktives Glaubensleben führt, sodass sich in unserem Leben Dinge tun und Menschen sich fragen, was ist bei diesen Leuten anders? Warum haben die eine Hoffnung? Warum können die mit Problemen anders umgehen? Was ist anders in diesem Leben? Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du uns umgestaltest in dein Bild, dass wir dir ähnlicher werden und dass das dazu führt, dass die Menschen um uns herum auf dich aufmerksam werden, ein Leben mit dir beginnen und dann auch dir ähnlicher werden. Und ich danke dir, Herr, dass es nicht bloß ein frommer Wunschtraum ist, Herr, sondern dass es der Auftrag ist, zu dem du die Gemeinde hier in diese Welt gestellt hast. Und ich danke dir, Herr, dass du dieses Ziel verfolgen wirst und erreichen wirst. Mit uns und durch uns. Amen.